Hannah Lühmann hat den Treadwife-Roman geschrieben, über den gerade alle sprechen. Heimat heißt er und auch der Buchclub von Die Leserinnen hat sich das Buch ausgesucht, um es gemeinsam zu lesen und zu besprechen. Aber auf welcher Seite steht man eigentlich, wenn man dieses Buch gelesen hat? Bezieht das Buch überhaupt richtig Stellung? Und was ist eigentlich mit der Autorin? Hör mal rein! Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Das hier ist die wahrscheinlich inoffizielle Weihnachtsfeier. Keine Ahnung, wann du die jetzt hörst, aber es ist kurz vor Weihnachten. Wir besprechen unser Novemberbuch. Und das war Heimat von Hannah Lühmann, ein Roman, der bei Hansa Blau erschienen ist. Hannah Lühmann wurde 1987 geboren, hat Philosophie in Berlin und Paris studiert und schreibt inzwischen unter anderem für die Welt und Welt am Sonntag, war dort auch bis 2025 leitende Redakteurin. Und sie lebt als freie Journalistin inzwischen mit ihrer Familie in Berlin. Vielleicht ist nicht ganz unwichtig dazu zu sagen, Hannah Lühmann hat auch ein Kind, also mindestens eins. Also Familie bedeutet in ihrem Fall auch mit Kind, Ern, man weiß es nicht. Und ich fand ganz interessant, ich habe von ihr ein eigenes Zitat gefunden. Das ist vielleicht ein super Einstieg. Wir haben in unserer Signal-Gruppe nämlich schon wild diskutiert über dieses Buch, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich verschießen wir nicht all unser Pulver. Aber sie liefert uns jetzt sofort selbst eine ganz großartige Steilvorlage. Und zwar wurde sie in dem Interview, was der Verlag veröffentlicht hat, direkt zum Anfang gefragt, worum geht es in deinem neuen Buch? Jetzt haltet euch fest. Zitat: Ich habe in diesem Buch versucht nachzuzeichnen, was uns allen in den letzten 4, 5 Jahren passiert ist. Eine Art inneres Absacken, ein Verlust der Realität. Ich gehe dem anhand einer Frau nach, der die Selbstdefinition über das Äußere, über Arbeit, Freunde, Sozialleben abhanden gekommen ist. Meine Protagonistin ist gerade mit ihrer Familie aufs Land gezogen. Sie hat ihren Job gekündigt, erwartet ihr drittes Kind. In der Einsamkeit ihres neuen Zuhauses beginnt Jana sich zu verändern. Mit Caroline lernt sie eine, in Anführungszeichen, traditionelle Hausfrau kennen, die diese Begegnung, und diese Begegnung löst einen Prozess in ihr aus. Ich habe auch dazu viele Fragen. Also ich habe zu diesem Buch viele Fragen und ich habe auch zu diesem Zitat viele Fragen. Vielleicht eins vorneweg. Heimat, ja, genau, das ist dieser Treadwife-Roman. Der ist ein ziemlicher Hit gerade, war in aller Munde, viel besprochenes Buch. Und es geht um Jana, wie sie schon erzählt. Jana hatte einen gut bezahlten Job. Sie hat sogar mehr verdient als ihr Mann. Und hat in der Stadt gearbeitet, in Berlin, und jetzt ziehen sie raus. Ist doch Berlin, das wurde genannt, oder Berlin, oder habe ich das falsch abgespeichert? Berlin. Und dann ziehen sie raus, der klassische Vororttraum, und deshalb aufs Land finde ich so ein bisschen irreführend. Das ist Peripherie, das ist Einzug, das ist Speckgürtel. Also ich denke mal, S-Bahn-Anschluss gibt's, weil theoretisch war angedacht, dass sie von dort aus pendelt. Sie ziehen in ein kleines Einfamilienhäuschen, in so eine Siedlung mit lauter Einfamilienneubauten. Er ist Lehrer, sie in der Werbung, Kommunikation im weitesten Sinne, wird nicht so ganz klar. Es geht um Projekte und Kunden und Beratung und Pitches. Und sie ziehen raus und sie kündigt ihren Job. Gerade eben schwanger reagiert ihre Chefin so blöd, dass sie ihren Job hinschmeißt und dann in diesem Vorort an eine Gruppe von Frauen gerät, aber vor allem an eine, die diesen Freundeskreis so ein bisschen führt, so eine ganz tolle, mit so eine richtig schöne Frau, so eine mit Strahlkraft, und ausgerechnet die ist eine Treadwife und auch noch religiös, so ein bisschen sehr, sehr religiös, was aber auch sehr am Rande rauskommt, und Jana ist fasziniert und nähert sich dem an. Ja. Und am Anfang dachte ich so, krass, Also das ist also diese Tradwife in dem Buch. Das hätte mir jetzt auch passieren können, dass ich das interessant finde, dass ich die Frau toll finde, dass ich denke, guck mal, ich kenne hier noch keinen, aber die finde ich interessant. Mit der wäre ich gern befreundet, so auf den ersten Blick. Die erste Begegnung, auch so eine Frau, die lässig irgendwie ein paar Kinder noch mit sich jongliert. Und dann denke ich so, hä? Was ist mit dieser Jana los? Was ist mit dieser Jana los? Und was meint Hanna Lühmann damit, dass wir alle in den letzten 4, 5 Jahren innerlich abgesackt sind und einen Realitätsverlust erlitten haben? I don't know. Wie seht ihr das? Was hat das Buch mit euch gemacht? Habt ihr das Gefühl, dass diese Beschreibung des Inhalts passt? Wird es überhaupt beschrieben in dem Buch? Laura.
So, ja, ich bin da auch zwiegespalten. Also ich stimme euch dazu. Ich würde tatsächlich zum einen in Frage stellen, ob uns allen das passiert ist, weil ich mich in diesem Gefühl so gar nicht wiederfinde. Also diese Idee des Abgleitens und gerade dieser Verlust von Routinen und dieses Zurechtfinden in einer neuen Situation, ich denke, das können wir alle mit dem ersten Lockdown und der Corona-Pandemie auch ein Stück weit in Verbindung bringen. Aber ich denke, gerade diese Idee davon, dann eine neue Identifikation zu finden und irgendwie ein neues Vorbild zu suchen. Man kann natürlich davon sprechen, dass das dieses Stay-at-Home-Girlfriend-Trend, den es dann in den frühen 2000ern, also 2020ern dann gegeben hat, der dann auch ziemlich gehypt wurde. Da könnte man irgendwie Parallelen zu ziehen. Ich halte das aber insgesamt für sehr vage und ich glaube tatsächlich, und da nehme ich mich nicht von aus, dass viele Frauen sich mit dieser Idee nicht wirklich identifizieren können. Also ich tue mich sehr schwer damit zu behaupten, dass das etwas ist, was wir irgendwie als kollektive Erfahrung teilen würden. Zusätzlich würde ich jetzt auch sagen, dass die Caroline, so wie die in dem Buch skizziert wird, dargestellt wird, meiner Wahrnehmung von dem, was ich als Tradwife assoziierte Frauenfiguren gesehen habe bisher, nicht so wirklich entspricht. Es gibt ja ganz viele Brüche, jetzt wo sie dann zum Beispiel die Zigarette rausholt und dann auch die schwangere Jana ja bittet, dann auch mal einen Zug zu nehmen, so ja, wird dem Baby schon nicht schaden. Also es gibt in dieser Figur, auch in ihrer Geschichte, zu viele Fragmente, zu viele Brüche, um das wirklich so konsequent durchzuerzählen. Deswegen tue ich mich da insgesamt etwas schwer mit.
Ja, ich glaube, dass da auch diese so Social-Media-Ebene eine ganz große Rolle spielt. Also Jana trifft Caroline und dann wird ihr im Algorithmus ziemlich schnell ihr Profil dargestellt und diese virtuelle Caroline hat fast noch mehr Sogkraft für Jana als die echte Caroline und auch das eigentlich völlig schräg. Sie will eine Freundin und identifiziert sich mit dieser virtuellen Caroline und ich habe manchmal das Gefühl, die echte Caroline, die sieht sie gar nicht. Anja.
Ich bin gerade über was gestolpert, und zwar ein Emma-Abo aus der Corona-Zeit mit Hanna Lühmann. Da ist von ihrem Sohn die Rede und davon, mein Freund und ich entschieden uns alles sehr traditionell zu machen. Das heißt, wir nannten es nicht traditionell, aber es war halt schlicht und einfach das, was alle machen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, über progressivere Modelle nachzufinden. Ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, ich wollte es unbedingt so. Das liegt in meinem wahrscheinlich generationstypischen Gefühl, dass mir eine Pause vom Beruf sehr gut tun würde und so weiter und so weiter. Ich finde da so viele Dinge überhaupt nicht nachvollziehbar und die wirken für mich unendlich konstruiert. Also die Situation, ungeplant schwanger zu werden, ist jetzt in meinem Lebensmodell nicht so richtig angelegt. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich bereits Kinder habe, dann handle ich mal grundsätzlich doch nicht so. Also ich kenne keine Frau, die dann einfach hingeht und ihren Job kündigt und das auch noch, ohne das mit ihrer Partnerperson abgesprochen zu haben. Nummer eins. Nummer zwei, die sind aufs Land gezogen. Er fährt jeden Tag in die Stadt rein. Hat die keine Freundin? Kennt die keine Menschen? Also sie scheint ja komplett abgeschottet zu sein, als wäre sie, da bin ich so ein bisschen bei Haushofer mit der Wand, als gäbe es da eine imaginäre Wand, die oder imaginäre Grenze, die sie irgendwie nicht überschreiten kann. Ich finde das an so vielen Stellen auch so überhaupt nicht nachvollziehbar, von einer gebildeten Frau, die Verantwortung für Familie hat, so zu agieren, dass es mich an ganz vielen Stellen einfach sprachlos fragend zurücklässt.
Ja, aber sie hat ja in diesem Buch auch so eine Dystopie mit entworfen, dass man in die Stadt nicht mehr fahren kann, dass da irgendwie wilde Dinge passieren, dass es gefährlich ist, dass die Lieferfahrer irgendwie aggressiv werden gegenüber der Kunden. Und also die Stadt ist irgendwie in diesem Bild so ein Ort, an dem man nicht mehr sollte. Aber tatsächlich meldet sich ja da wirklich niemand in diesem Buch in irgendeiner Form zu Wort von den Leuten, die sie vorher kannte. Und selbst wenn es keine Freunde sind, was ist mit Kindergartenfreunden der Kinder? Also da gibt es ja Kontakte, man ist ja keine Insel und lebt nicht irgendwie isoliert, selbst wenn sie sehr viel gearbeitet hätte. Katrin.
Ich finde, man hat sowieso so ein bisschen das Gefühl, es passiert ihr sehr viel, aber es ist so ein bisschen so, als wäre sie so in Watte gepackt. Also so, als wäre sie gerade nicht in der Lage, richtig zu handeln, sondern das passiert alles irgendwie mit ihr. Sie wird davon so ein bisschen überrollt und ist so ein bisschen passiv in der Einstellung. Also irgendwie lässt sie sich da so ganz von dem führen, was ihr da passiert. Und ich finde, deswegen habe ich auch ganz schwer nur Zugang zu ihr gekriegt. Ich habe immer darauf gewartet, dass sie das jetzt mal durchdenkt, weil am Anfang hat sie ja durchaus kritische Gedanken. Sie sagt, sie ist auch froh, wenn die Kinder da mal in der Betreuung sind, damit sie ein bisschen Zeit für sich hat. Sie hatte einen anspruchsvollen Job vorher. Aber irgendwie wird das dann alles nicht mehr zu Ende gedacht und sie, ja, lebt halt einfach so weiter vor sich hin. Ich weiß nicht, ob das auch ein Tick ihrer Schwangerschaft da geschuldet sein soll, in der es ihr ja auch irgendwie körperlich nicht so ganz gut geht, aber irgendwie, ja, passiert das alles so mit ihr einfach.
Sie wirkt für mich auch eher so, wir hatten das auch schon in anderen Büchern, aber sie wirkt auf mich so, als wäre sie wirklich ausgebrannt, als hätte sie auch eine Art Depression. Und die ist wirklich so stumpf, also dass man den Job hinschmeißt. Also ich konnte mich am Anfang relativ gut in sie reinversetzen. Die kriegt das dritte, also sie ist schwanger mit dem dritten Kind. Ich weiß gar nicht, ob das so ungeplant ist. Auf jeden Fall, sie möchte das Kind auf jeden Fall. Die beiden möchten das Kind und sie erzählt es ihrer Chefin und die reagiert nicht. Ach Mensch, toll. Also bei den anderen Kindern, da hat sie wohl gesagt, super, ich habe auch ein Kind. Ja gut, dann sind es halt zwei. Und beim dritten ist sie sehr schroff. Und in dem Moment sagt sie, ja gut, dann nicht, dann kündige ich. Und das habe ich schon nicht verstanden. Das war schon sehr im Affekt. Was ist da los? Und dann ist sie so erschöpft, das konnte ich auch total gut verstehen. Aber da kommt keine Kapitalismuskritik, kein Reflektieren des eigenen Tuns in der Vergangenheit. Vielleicht habe ich einfach wirklich viele Stunden gearbeitet. Gibt es für uns ein anderes Modell? Wie wäre es, wenn ich mir was suche, wo ich halbtags arbeite oder von remote irgendwie? Ich könnte doch jetzt noch projektweise was machen oder frei. Also es gibt ja in ihrer Position einen White-Collar-Job. Ja, da gibt es ja relativ viele Optionen, die sie hat, aber sie macht erstmal gar nichts. Anja.
Wenn ich davon ausgehe, dass das ja eine literarische Figur ist und die Figur die Merkmale hat, die ihr im Text zugeschrieben werden, dann finde ich die Figur, die Merkmale, die ihr zugeschrieben werden, widersprüchlich. Und an der Stelle finde ich es unglaublich konstruiert und einfach so, das ist fast wie eine Checkliste, wo abgehakt wird. Welche Kriterien könnten da zu erfüllen sein? Und dann werden die so runtergearbeitet. Also ich meine, selbst wenn ich mich nicht mehr traue, in die Stadt zu fahren, der einzige Vorherkontakt, der ja beschrieben wird, sind diese Freunde von ihrem Mann, die kommen und die sind dann auch noch kinderlos und sagen das Falsche. Und gegen die argumentiert sie ja dann. Ansonsten gibt es ja aus der Zeit vorher außer ihrer Mutter nicht so richtig Kontakte. Und da sind wir so ein bisschen an dem Punkt, dass ich diese Figur einfach unfassbar konstruiert finde.
Ja, über diese Stelle mit den Freunden, da bin ich auch noch mal gestolpert. Da hat sie auch noch mal so ganz explizit so eine Abtreibungsbefürworter, Abtreibungsgegnergeschichte. Und da soll wohl klar werden, dass Jana schon so halb auf der anderen Seite ist. Die sprechen dann, das ist eine, offensichtlich eine Zeit, in der eine Abtreibung schon nicht mehr so möglich ist. So klingt's zumindest. Und die Freundin, die hat sich Tabletten besorgt. Und hatte dann aber Restgewebe und hat eine Blutvergiftung bekommen, wäre fast gestorben. Und alle sind ganz schockiert. Und alles, was Jana einfällt, ist, wusstet ihr, dass ab der 5. Woche schon das Herz schlägt? Und anstatt, dass dann irgendeiner sagt, ach Mensch, Jana, sorry, Du bist gerade total schwanger. Das ist ja auch echt vielleicht jetzt gerade nicht das richtige Gesprächsthema. Da kommt gar keine Empathie. Also ganz ehrlich, es gibt Phasen im Leben, da ist es nicht, das ist es vielleicht nicht mein Gesprächsthema, ja? Da bin ich vielleicht mit was ganz anderem beschäftigt. Und das soll aber dann in dem Moment so darstellen, dass Jana schon so total abgedriftet ist in dieses Narrativ, Lebensschützer und so. Fand ich auch sehr konstruiert, gerade diese eine Szene. Jutta.
Also zu der Jana, da ging es mir so mit der, dass ich das schon teilweise dachte, gab es einen Moment, wo ich dachte, ah, da kann ich irgendwie relaten, aber dann auch so gar nicht. Und mir ging es oft so, also dass man da eigentlich irgendwie immer denkt, man muss die schütteln, dass die jetzt mal irgendwas checkt, oder? Also dass die da so dumpf oder so stumpf ist oder einfach so auch gar nichts sagt und alles so mitmacht und dann lesen die doch da dieses Buch in diesem Lesekreis über Generation, Frühbetreuung, ich weiß nicht mehr, wie es heißen soll, jedenfalls, dass Kinder zu früh in Betreuung gegeben werden. Und die ist da, also eigentlich sehr total schlau und hat irgendwas studiert und interessiert sich für Literatur und dann sagt sie da immer nichts dazu. Das ist wirklich super seltsam, auch wenn man vielleicht verstehen kann, dass sie in dem Moment dann da nichts sagt, aber dann auch hinterher ist man ja immer mit ihr und dann reflektiert sie da ja auch gar nichts, sondern lässt es alles so über sich ergehen. Also es fand ich, diese Jana-Hauptfigur fand ich auch sehr, sehr merkwürdig in sich. Was ich aber jetzt auch noch interessant finde, Christina hat es gerade gesagt, also dieses Bild von der Caroline, die echte Caroline quasi und die Insta-Caroline, also dass ja da auch so eine ganz große Diskrepanz ist und dass wir ja oft, also wir alle irgendwelchen Menschen auf Instagram folgen und man da eben so ein bisschen mitverfolgt, was bei jemand, der auf Insta so toll ist, wie diese Thread-Vibes eben so sind, das wirkt ja schon auf einen, ne? Dieses, dass immer alles so schön aussieht und so. Also da kenne ich einige Leute, die da das vielleicht sich zumindest mal gerne angucken, ne? Und man dann denkt, ach, die kocht da immer und ach, ist das nicht toll und dann backt die da und so zumindest ein bisschen aus Interesse das so sich anschauen. Und die haben ja im Hintergrund trotzdem wahrscheinlich ein ganz normales Leben. Das ist ja auch total widersprüchlich, dass die so tun, als ob sie, also die sind ja voll die Unternehmerinnen, die erfolgreichen Tradwives. Und so ist die ja irgendwie auch. Und das kommt ja auch immer so ein bisschen raus, dass das mit diesem Instagram irgendwie so viel wurde oder was sie sich da aufgebaut hat. Und dann kommt sie da nicht mehr raus. Und ihre Vergangenheit, da weiß man ja auch nicht so ganz, was da war, wo sie da diesen ersten Sohn noch hat von der Mann, ihr Mann, der Clemens, sie dann da so ein bisschen so gerettet hat aus irgendwas so raus. Das finde ich auch alles ganz. Das wird ja auch nie alles so aufgeklärt und schwebt so rum. Und die Jana dann. Also es ist ja tatsächlich, dass sie so ein bisschen auch versucht, so an die Caroline in echt ranzukommen, aber die sie ja auch gar nicht lässt und dass sie das nicht versteht, das finde ich auch ganz merkwürdig tatsächlich an der Person Jana, dass sie da, ne, dann fragt sie da mal so ein bisschen irgendwas nach und dann sagt ihr irgendwas und dann nicht und dann wechselt es wieder so die Ebene, wie sie auf Instagram was macht. Das finde ich schon durchaus auch spannend dann an dem Buch, diese zwei Ebenen da, auch von dieser Person, wie da vielleicht auch in der Caroline was drinsteckt, so ein Widerspruch an sich oder dass sie da so ihrem Insta-Ideal entsprechen muss und das aber dann in echt doch auch gar nicht so leben kann.
Vor allem, was mich da total abgestoßen hat, war dieses Gefühl, dass Caroline total abhängig ist in der Situation, in der sie ist. Und das ist ja eigentlich ein starkes Charakteristikum von Tradwives, dass der Gehorsam, das sich unterwerfen, dass der Mann der König ist, der Herr, der nach Hause kommt, für den du alles schön machen sollst. Die sagen eben nicht, hey, wir sind ein Paar und wir teilen uns das so auf, wie es gerade passt. Wir machen irgendwie eine Aufteilung der Care und der Lohnarbeit, wie es eben gerade gut funktioniert oder Sinn ergibt, sondern die sagen, nein, ich möchte mich meinem Mann unterwerfen und ich möchte für ihn alles schön machen. Und das merkt man ja auch bei Caroline, dass sie in der großen Abhängigkeit ist. Also spätestens, wenn genau diese Geschichte kommt, mit dem der Clemens hat sie gerettet und mit den vielen Kindern und dem Jonas geht es eigentlich nicht gut. dem ersten Sohn. Und da denke ich immer so, ey, wenn das meine Kinder wären, da würde ich versuchen, irgendwie rauszukommen. Oder ich hätte zumindest als Freundin das Gefühl, Mensch, das ist nicht gesund. Aber das ist Jana offensichtlich voll Wumpe. Also die sprechen ja auch über nichts. Die haben in diesem Buch kein tiefgehendes Gespräch. Sie sagt dann immer, ach, ich hätte sie ja mal fragen können hinterher. So, ja, du bist doch interessiert an ihr. Dich lockt es ja gerade an, auch dieses Mysterium und die Geheimnisse, dass es eben nicht so ganz klar ist, wie machen die das, wovon leben die eigentlich, was machen die genau, sondern sie lässt es dann immer alles so stehen und geschehen und wackelt so durch. Und ich denke ganz oft bei ihr so an so ein bisschen, ich glaube, ich habe schon mal erzählt im Podcast, in den 90ern sind wir ja sehr wild aufgewachsen und nicht sehr feministisch, mehr wie Püppchen. Und da gab es schon Freundinnen, die gesagt haben, ja, ich studiere jetzt, aber eigentlich wäre es schon schön, wenn ein Prinz kommt und mich rettet, der so viel Geld hat, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Vielleicht auch aus so einer Zukunftsangst heraus erstmal. Gott, jetzt kommt das echte Leben, wenn ich fertig bin mit Studieren. Aber Jana denkt irgendwie, ja, jetzt schmeiße ich alles hin und werde Tradwife. Laura.
Ja, also das ist eine Kritik, die ich sehr gut nachvollziehen kann, aber ich finde gleichzeitig, da bin ich so ein bisschen bei Jutta, dass das auch so ein Stück weit die treibende Kraft dieses Buches ist, weil ich kann nicht behaupten, dass ich das Gefühl gehabt hätte, es hätte Längen gehabt oder es wäre mir schwer gefallen, das zu lesen. Man hat ganz, ganz viele von diesen WTF-Momenten, wo man wirklich sich fragt, warum ist sie so eindimensional, warum fragt sie nicht nach, warum verhält sie sich so? Aber man bleibt irgendwie dabei, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, das muss sich doch auflösen. Also man hat so einen Knäuel im Kopf irgendwann beim Lesen, also so ging es zumindest mir. Und man hat aber irgendwie trotzdem das Gefühl, das muss sich doch jetzt bald mal auflösen und da muss es doch irgendwie auf etwas hinauslaufen. Wir brauchen doch eine Erklärung für dieses Verhalten, für diese seltsame Situation, für all die Lücken, die in Carolins Biografie auch existieren. Wir müssen über das Ende sprechen. Dass da wirklich überhaupt nichts von eingelöst wurde und dass man da dann wirklich zurückbleibt und sich denkt, was zur Hölle? Also, ich habe es nicht bereut, es gelesen zu haben, aber am Ende war ich doch wirklich stinkig mit dem Buch.
Ja, es lässt so viel offen. Jutta will dazu direkt was sagen.
Also dazu könnte ich auch direkt was sagen. Ich habe aber zu dem, was wir vorher gesagt haben, nochmal jetzt gerade eine Stelle rausgesucht, und zwar Seite 108. Warum dachte Jana, dass sie damit etwas über sich selbst erzählte? Sie schickte ihr trotzdem eine Nachricht. Hey, Liebes, ich hoffe, du bist okay. Meld dich doch. Mache mir Sorgen, Jana. Ein Häkchen. Jana hatte das sichere Gefühl, dass es dabei bleiben würde. Also die Jana, die versucht ja dann schon da manchmal so in so einen Kontakt zu kommen, aber die Caroline blockt es ja im Endeffekt voll krass ab. Und dann am Schluss will sie die Geburt nur mit ihr machen. Weißt du, das finde ich total komisch. Was haben die für, oder wieso denkt die, dass die ihre Freundin ist? Also die haben ja null Ebene, eigentlich null tiefere Ebene im Endeffekt. Wenn die auf sowas nicht antwortet, ist sie doch auch keine Freundin. Das hat mich krass irritiert, dass die Hanna dann da so krass reintaucht. Und das, was Laura gerade gesagt hat, ich war am Schluss auch echt sauer. Es war so ein Ende, wo ich dachte, nee, also was soll das? Weil es genau so war. Ich fand, ich konnte das gut lesen. Ich hab das schnell durchgelesen. Es ist ja auch nicht so lang. Und es ist dann durchaus doch irgendwie interessant. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und ich will jetzt wissen, was passiert. Und vor allem, ich will jetzt wissen, wann sie es checkt. Weil ich dachte wirklich schon eine lange Zeit, das suggeriert, finde ich, auch ein bisschen der Klappentext, dass sie es dann doch irgendwann kapiert und dann da so ein bisschen aussteigt. So dachte ich immer. Und dann will man irgendwie so eine Auflösung haben. Und am Schluss gibt es ja gar keine Auflösung. Und dann war ich auch irgendwie sauer am Schluss, weil ich dachte, nee, das lässt einen so komplett ratlos zurück, was mit welcher Frau da jetzt passiert ist. Und also so enden mag ich nicht.
Ich habe noch mal ein Zitat der Autorin Hanna Lühmann aus der Presseinfo zu Janas Leben. Zitat: Jana ist ja in den meisten Dingen, die ihr einst erstrebenswert erschienen, gescheitert. Ihren Job in einer hippen Agentur hat sie an den Nagel gehängt, weil ihre Chefin Probleme mit ihrer Schwangerschaft hatte. Ihre Beziehung mit einem modernen Mann entspricht alles andere als einem Ideal von Gleichberechtigung. Obwohl er sich progressiv gibt, eigentlich muss Jana alles selbst stemmen. Und auf der Rückseite, nee, wo habe ich denn jetzt dieses Zitat her? Ich glaube, das ist auch von der Autorin. Für viele Millennial-Frauen hat sich das Sinn- und Glücksversprechen, das eine Zeit lang in der Karriere lag, einfach nicht erfüllt. Ja, für mich auch nicht, aber ich hatte dann feministische Gedanken. Also, Jana war in einer Agentur, die hat gläserne Decken gekannt, die hat vielleicht aufdringliche Kunden kennengelernt, die hat anzügliche Bemerkungen kennengelernt. Also die hat schon ganz andere Gespräche geführt in ihrem Leben wahrscheinlich. Die ist ja nicht dumm. Und bei mir hat es feministische Gedanken ausgelöst und auch antikapitalistische. Was mache ich denn da? Ist es wirklich das, was mich weiterbringt, dass ich mich da so aufreibe? Und auch ist es das, dass ich für diese Chefin jetzt mich so aufreibe? Ist es das wert, dass sie mich jetzt so blöd anblafft? Nee, da suche ich mir was anderes. Also das hätte der Impuls sein können, aber ich glaube, Jana hat wirklich psychische Probleme aktuell und die bleibt total allein. Anna wollte mal was sagen. Anja, und dann bist wieder du dran.
Also mir ging es auch ähnlich wie euch mit Jana. Ich fand die sehr schwierig nachzuvollziehen. Und ich bin da so ein bisschen bei Jutta, dass ich auch, oder ich weiß gar nicht, wer es von euch gesagt hat, dass sie sehr passiv, also sehr passiv wirkt. Und für mich wirkt die auch wie jemand, die sich selbst total verloren hat. Die hat sich auch selbst total aufgegeben und die hat, glaube ich, keinen blassen Schimmer mehr davon, wer sie eigentlich ist. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie bei ihr. Also sie hat auch so was entsetzlich Gelangweiltes von dem, was sie sich vielleicht erhofft hatte, wie das Leben so laufen würde, wie Familienleben, Ehe und Mutterschaft so laufen würde. Und ich habe so das Gefühl, sie ist wahnsinnig enttäuscht von diesem ganzen, also von dem, wie sie dachte, dass es sein würde. Aber letztendlich, ja, ging es mir auch wie den anderen. Ich am Ende wurde es halt irgendwie nicht aufgelöst. Man wurde irgendwie so sitzen gelassen damit. Und das, ja, genau. Da mache ich erstmal einen Punkt.
Danke, Anna. Anja, dir ist direkt auch noch was aufgefallen.
Ja, ich habe noch mal so ein paar Textstellen. Einmal in dem Zitat, das du gebracht hast, das lässt ja ihren Mann eigentlich wahnsinnig schlecht dastehen. Und aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, relativ unfair, was jetzt ja für mich vielleicht nicht ganz typisch ist, ihn da in Schutz zu nehmen. Aber also ich meine, er ist sauer, dass sie, ohne mit ihm gesprochen zu haben, ihren Job kündigt. Finde ich fair, kann ich verstehen. Wenn er da ist, und ja, er engagiert sich auch viel in der Schule, weil er da zu Hause auf dem Dorf in der Einbau der einen na, Einzelhaussiedlung so zu sitzen, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so erquicklich ist. In den Ferien macht er ganz viel mit den Kindern, kümmert sich, ist irgendwie da. Und hat am Ende Angst, dass, weil sie nicht verheiratet sind, sie ihm die Vaterschaft in irgendeiner Form entziehen will für das Kind. Und das ist tatsächlich was, wo ich gerade mit diesem Zitat ehrlich gesagt nicht ganz klar komme. Weil das eigentlich nicht die Realität ist, die sich mir zumindest im Text präsentiert.
Ich verstehe es vor allem auch nicht. Also ich bin auch rausgezogen. Also ich habe auch in Berlin gewohnt und dann bin ich erst nach Stuttgart gezogen und dann bin ich rausgezogen, auch in den Speckgürtel. Und da kann man schon am Anfang sagen, Mensch, ich lerne gerade nur komische Leute kennen. Und wer ist denn dann bitteschön die erste Person, mit der ich darüber spreche? Das ist doch mein Mann. Das ist doch mein Mann. Und dann sage ich doch, hey, hör mal, Noah. Ich lerne nur komische Leute kennen. Da ist diese Caroline, die fährt mit dem Jeep rum und hat irgendwie 100 Kinder, aber die arbeitet nichts und die Kinder gehen nicht in den Kindergarten. Also es ist echt komisch. Die wohnen in einem Haus. Das hat irgendwie der Oma gehört. Ich habe keine Ahnung, wovon die leben. Und da hängen so seltsame Bilder drin im Haus. Und die hat Freundinnen. Also die eine, die sagt immer, ja, Kinder nicht in den Kindergarten, aber die hat ein Au-pair. Und natürlich, die arbeitet auch. Die will eigentlich Handtaschendesignerin sein. Und lässt ihr Kind immer fernsehen. Also die sagt auch immer nur ja zu Carolins Ideen und macht es dann ganz anders. Und dann sind die auch voll AfD-nah. Also irgendwie kommt mir das komisch vor, Noah. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit dem Haus. Und dann hätte Noah gesagt, du, ich habe auch total Angst vor den nächsten Wahlergebnissen. Ich glaube, wir sitzen hier nicht gut. Also das ist kein gutes Umfeld und eigentlich ist es auch kein gutes Umfeld für unsere Kinder. Wir können das Haus auch wieder verkaufen. Die sind gerade sehr gefragt. Lass uns woanders hingehen. Das ist, was ich von Noah erwartet hätte. Und er sagt es ja auch an einer gewissen Stelle, dass er das Haus einfach wieder verkaufen will, dass sie weggehen können. Und sie sagt, nein, wir bleiben jetzt hier. So ein bisschen wie Stafford Wives. So gebrainwashed, aber eigentlich ist sie eher so lethargisch und das kann man auch verstehen. Schwanger mit dem dritten Kind, da war ja auch lethargisch zwischendrin, aber auch emotional und es hätte mich an ganz anderen Stellen gekickt, einfach da alleine zu hocken und keine Perspektive zu haben. Also ich bin da immer noch so ratlos, was dieses Buch angeht. Anja.
Was mich auch so wundert, ist, dass ja ihr Mann Lehrer ist. Und eins der ersten Dinge ist, die sie von Caroline hört, ist ja, wie schrecklich staatliche Schulen sind und wie furchtbar überhaupt das ganze Schulsystem. Und wenn ich, also ich bin ja selber Lehrerin, aber auch wenn ich hinter meinem Mann stehe und davon ausgehe, der macht einen guten Job und engagiert sich, dann würde ich das ja von ihr auch erwarten, dass sie da irgendwie loyal ist und ihn in Schutz nimmt. Aber auch das passiert ja nicht. Also es wird da ja ganz viel so durchdekliniert. Also die Schulen sind böse, man trinkt Rohmilch, man impft bitte die Kinder nicht. Also es war, das ist die Checkliste, die ich vorhin meinte. Und eben diese fehlende Loyalität ihrem Mann gegenüber, da lässt sich ja ganz früh denken, dass da irgendwas nicht so richtig stimmig ist.
Ja, es ist total schade. Also, sie wollten ja das dritte Kind. Also, sie will das dritte Kind mit diesem Mann. Insofern verstehe ich es noch weniger. Also, in dem Moment, wo die Geschichte sich entspinnt, hätte ich eigentlich gedacht, dass sie sich eher näher sind, weil sie noch mal ein Kind bekommen, weil sie darüber glücklich sind vielleicht. Und tatsächlich sind sie sich schon total fremd. Oder vielleicht ist das dritte Kind auch so ein Rettungsversuch. Das soll es ja auch geben. Aber ich fand Noah jetzt nicht total falsch. Ich meine, der ist offensichtlich eher links politisch eingestellt. Aber ich habe hier noch ein Zitat aus dem Chat, aus unserer Signal-Gruppe. Annette kann heute nicht dabei sein und sie hat geschrieben, mit der Figur Jana konnte ich persönlich nicht warm werden. Ihr Verhalten war für mich stellenweise sehr frustrierend. Irritierend fand ich zudem die Darstellung der AfD als weitgehend normal, während andere Positionen als negativ oder extrem gezeichnet wurden. Mir ist bewusst, dass dies eine bewusste Art war, die Geschichte zu erzählen, dennoch hat mich das sehr gestört. Und zwischendrin dachte ich auch, ist es vielleicht gar kein abschreckendes Buch über Tradwives, sondern vielleicht ein Promobuch? Also, die Grenzen sind nicht so richtig klar, es ist irgendwie, es verschwimmt so. Jutta.
Ich habe jetzt nochmal eine Zitatstelle rausgesucht zu der Beziehung. Also im Endeffekt geht es auch darum, dass die Beziehung von den beiden, also von Jana und Noah, einfach total am vorbei ist. Also
Am
weil sie
Arsch. Komm,
wirklich
wir
am
nennen es
Arsch,
beim
ja,
Namen.
darf man das im Internet sagen, ja.
Ja, dann machen wir einen Explicit-Haken an die Podcast-Folge. Die sind am Arsch, die beiden.
Ja, und darum geht es ja irgendwie schon auch in dem Buch, weil sonst würde die ja anders mit ihrem Mann reden, aber die können ja gar nicht miteinander reden. Und da ist sie dann, glaube ich, im Keller und findet so alte Fotos. Sie hatte sich verändert in den vergangenen Jahren. Und seit dem Umzug aufs Land fühlte sie sich wie ein gänzlich anderer Mensch. Sie sah Noahs Hand auf ihrem Bauch, seinen Zeigefinger, mit dem er stolz auf ihn zeigte. Da war Louis drin, dachte sie, verrückt. Und dann dachte sie, dass Noah nichts wirklich von dem erlebt hatte, was sie in den letzten Jahren erlebt hatte. Wie konnte man das Bett teilen, das Leben teilen, sich jeden Morgen in die Augen sehen und doch in Welten leben, die auseinanderdrifteten? Was hatte er schon von ihr gewusst? Von ihrem Alltag, ihren Sorgen, ihren Ängsten, ihrer Überforderung, ihrer Unzufriedenheit, ihrem Neid, wenn er Tag für Tag das Haus verließ und zur Schule fuhr? Was wusste sie im Grunde von ihm? Hatte er gewollt, dass es wird, wie es geworden war? Hatte sie gewollt, dass es wird, wie es geworden war? Der irgendwie ganz gut, was halt bei der Beziehung einfach ist und halt nichts mehr. Und das, ja, das kennen wahrscheinlich doch schon einige, das schleichen sich halt so Sachen ein und dann ist doch krass, dann redet man einfach nicht mehr drüber, dass man da so eine Tradwife AfD-Frau da kennenlernt. Also.
Aber dann hätte ich doch eine Standleitung zu meiner besten Freundin. Also irgendwo gibt es immer irgendjemanden, den du dann anrufst. Also
Ja, voll,
Also.
die ist halt total lost. Also ich finde ja die Erklärung mit dem, dass sie vielleicht echt auch eine Depression hat oder so, also oder haben soll, also konsumiert, das finde ich wirklich, also weil so isoliert wie die ist, das passt eigentlich nicht zu dem, wie sie sonst so, also wie sie ja vorher war. Und wenn man, also das passt nicht so ganz, finde ich tatsächlich. Das finde ich sehr unstimmig, dass sie niemand anders hat und auch mit der Mutter nicht dann drüber redet, zum Beispiel mal oder so. Also das finde ich wirklich ganz, ganz komisch an der Person. Ich würde die Erklärung, dass sie irgendwie wirklich ein Problem hatten, Burnout, Mütter, Depression, das würde doch einiges erklären.
Na, vor
Und der
allem.
Typ checkt es halt einfach nicht, auch, dass sie da was hat. Und sie checkt es auch selber nicht.
Ja, vor allem spätestens dann, wenn ich hochschwanger bin, da kriege ich doch Panik. Also ich persönlich würde so eine Panik kriegen, dass ich meine Kinder nicht ernähren kann, wenn jetzt der Mann weggeht. Ich hätte so eine Angst. Ich habe keinen Job. Ich sitze in diesem blöden Haus. Ich bin total isoliert. Meine Mutter hat jetzt einen Boyfriend in Amerika und ist auch nicht greifbar für mich. Ich bin ganz, ganz, ganz alleine. Und ich soll jetzt ein Kind kriegen? Ich würde durchdrehen. Ich würde so durchdrehen. Ich hätte so eine Panik. Ich würd mir einen Job suchen. Ich würde sagen, hey, ich bin zwar hochschwanger, aber ich mache nur 3 Monate, ich komme dann wieder. Also irgendwas, ja, aber oder eine freie Projektarbeit oder irgendwas nebenbei. Die hat in einer Agentur gearbeitet, da kann man frei arbeiten und kann sagen, ich bin Freelancerin, gib mir irgendwas. Wenigstens noch 3 Monate, bis das Baby kommt oder so. Aber die macht ja gar nichts. Die ist total gelähmt.
Sie
Das
beantragt Bürgergeld dann.
schrecklich. Ich
Das
fand
ist doch
das
auch eine
ganz.
komische Wendung dann, dass sie das dann macht. Und sie hat ja Caroline, denkt sie so, ne? Sie denkt ja dann, ach, ich bin ja nicht allein und wird schon alles werden. Ich habe ja Caroline.
Ja, und offensichtlich will sie Carolins Leben haben. Also sie will einfach aus ihrem Leben rausschlüpfen. Und in Carolins Leben reinschlüpfen. Katrin.
Ja, das passt ganz gut zu dem, was ich sagen wollte. Ich finde auch, sie stellt Caroline halt ja einerseits total auf so ein Podest und erhöht sie so total, also als Vorbild, und sie ist diejenige, die alles in Ordnung bringen muss und so weiter. Gleichzeitig zweifelt sie aber auch sehr stark an dem, was die Caroline macht in einzelnen Punkten dann, und kommt ihr auch nicht zur Hilfe, als dann dieser seltsame, irgendwann postet sie ja sowas Seltsames in Richtung häusliche Gewalt. Und hat auch diese blauen Flecken. Ich sage das jetzt einfach mal, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Teil des Buches. Und da stellt sie sich dann aber ja eher schützend vor dem Mann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, hieß der Clemens, der Mann oder so? Ich habe den Namen schon wieder verdrängt, ich bin nicht so gut mit Namen.
Ja,
Da stellt sie
Clemens.
sich dann ja eher, der Clemens, der kann es ja nicht gewesen sein. Das ist ja so ein toller Mann und der wird das ja nicht gemacht haben. Da denkt man sich auch wieder, das ist ja. Also ich meine, das ist dann, sie denken, irgendwer sagt dann ja, das könnte der Jonas sein, das Kind, aber ich meine, das ist ja auch nicht so richtig überzeugend, und der Jonas versucht ja auch einmal, sich an sie zu wenden mit einer Bitte, und ich finde, da blockt sie ganz schön gut ab. Also sie blockt das komplett ab, dass Caroline ernsthafte Probleme hat mit diesen blauen Flecken, dass sie tatsächlich Hilfe braucht und auch, dass der Jonas ganz dringend Hilfe braucht, weil der ja offensichtlich mit dem Clemens gar nicht klarkommt. Und ich sehe da so viele Red Flags. Also dieses arme Kind, dieser Jonas, der tut mir wirklich so leid in dem ganzen Buch. Und dem wird einfach gar nicht geholfen. Und ich finde das, muss ich auch sagen, mit dem Ende finde ich das Buch durchaus problematisch, muss ich sagen. Weil die ganzen Situationen, die werden gar nicht so aufgelöst irgendwie. Also die klare Haltung von ihr zu Tradwives und zur AfD sehe ich jetzt nicht so. Also ich finde es ein bisschen problematisch, wie es dargestellt wird, dadurch, wie das Ende nachher ist.
Ja, das mit den Tradwives, also irgendwie hatte ich auch gedacht, die Tradwives sind irgendwie krasser in dem Buch, als sie dann sind. Ich hatte so Ballerina Farm vor Augen und diese Today my husband was craving some German Schnitzel. Wie heißt die? Nana? Und sowas dachte ich irgendwie, jemand mit so einer Schleife im Haar. Wir hatten ja auch in der Gruppe nochmal so Dokumentationen geteilt, auch von Tradwives. Den Tradwives filzen, genau. Ich habe auch schon mal gefilzt. Und ich finde auch toll, wenn man, also wie schön wäre das Leben, wenn man nicht Lohn arbeiten müsste und den ganzen Tag irgendwie filzen und Plätzchen backen könnte. Mein Gott, wäre ich aber gestresst, wenn alle Kinder die ganze Zeit zu Hause wären und wenn ich meine Sachen nicht machen könnte und wenn ich mein Hirn nicht benutzen könnte. Ich hatte das ja alles schon mal. Ich war schon mal ohne Arbeit und dachte, ja gut, dann mache ich halt das andere. Das macht mich nicht glücklich und wie gesagt, dieses Tradwife-Ding ist gar nicht so rausgekommen, außer tatsächlich witzigerweise, als eben Caroline von der häuslichen Gewalt postet. Da wird nochmal ganz klar deutlich, was sie und wie sie ihr Leben sieht. Oder wie sie Vorbild sein möchte. Auf Seite 107, danke Annette, dass du diese Seite nochmal in den Chat geschrieben hast, in unserer Signer-Gruppe. Da konnte ich jetzt nämlich diesen Post wiederfinden von Caroline. Aufgeregt öffnete Jana die App. Moment, Caroline hatte etwas in Telegram gepostet. Aufgeregt öffnete Jana die App. Es war ein Link zu einer Seite, auf der man Hilfe bei häuslicher Gewalt finden konnte. Und dann kommt ein Zitat, was Caroline schreibt. Ich weiß, viele von euch folgen meinem Content, weil sie lernen wollen, wie man eine gute christliche Ehe führt. Es ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, dass das mit der Unterordnung der Frau unter den Ehemann zwar immer gilt, aber wenn Gewalt im Spiel ist, ist es wichtig, erst einmal räumliche Distanz einzunehmen. Hier sind einige Adressen, bei denen ihr euch beraten lassen könnt. Und keine von ihren Freundinnen sagt ja auch immer, du hast einen Mann, Noah, mit dem hast du drei Kinder. Es gibt erstmal eigentlich nicht die Option, dass du jetzt den gehen lässt. Eigentlich musst du schauen, dass der bei dir bleibt. Das wäre ja eigentlich, finde ich, im Bild, dass sie sich unterwirft, dass sie sagt, ich bin verfügbar für dich, ich bin zu Hause, ich mache alles schön für dich. Und wenn du sagst, wir verkaufen das Haus, verkaufen wir das Haus. Da hat sie eigentlich nichts mitzureden. Wenn sie wirklich das wollen würde, so zu sein und zu leben, müsste sie eigentlich deutlich weniger Ego haben. Aber das ist es dann wieder auch nicht. Anja.
Ich war noch bei den Tradwives hängen geblieben. Das ist so ein bisschen die deutsche Variante von Tradwives. Das ist nicht, wir backen Muffins aus leeren Schüsseln und rühren den ganzen Tag und nachdem die Hühner die Eier gelegt haben und ihr wisst, was ich meine, sondern es ist irgendwie, naja, wir filzen und wir backen Kuchen und wir gehen draußen wandern. Ich finde, das ist doch eine sehr deutsche Variante davon. Und ich habe auf Seite 98 noch eine Textstelle gefunden, die ich ganz interessant fand. Da besucht Jana ihre Mutter und ist nochmal in der großen Stadt, der Bösen, dem Moloch. Die breiten Treppen, die in die Ausstellungsräume führten, mussten vor kurzem gewischt worden sein, denn Janas Schuhe hinterließen beim Hinuntergehen einen schmutzigen Abdruck. Sie spürte einen seltsamen Schwindel, als müsste sie sich am Geländer halten, um nicht zu fallen. Also, um diese Kunst zu sehen, geht es abwärts. Aber Jana ist in irgendeiner Form schmutzig. Also sie hat ja irgendeine Form von Schmutz an sich, der da sichtbar wird. Und das finde ich ganz interessant. Und dann sieht sie diesen Kaspar David Friedrich und ist ganz furchtbar bewegt. Das fand ich so plakativ, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und dann sagt ja auch ihre Mutter, du guckst dir ja die Kunst ganz anders an als früher. Und sie sagt, Seite 100, Jana zog die Schultern hoch, ich glaube, ich fange an zu verstehen, um was es wirklich geht. Im Leben oder wie? Fragte Sabine ironisch. Ja, sagte Jana, ja. Im Leben.
Und es ist so witzig, weil da ist nämlich genau da ist auch eine Stelle, die ich mir angemarkert habe, und zwar auf Seite 99. Und das finde ich eine ganz coole Stelle. Sie ist also so bewegt von dieser kitschigen, romantischen Malerei. Und ihre Mutter sagt, und ich finde das so passend zu diesem Ganzen, man wird da so reingelullert, sie sagt, ich mag es nicht, so emotional von Bildern überwältigt zu werden, sagte Sabine, die in die große Halle vorangegangen war. Und es ist auch geil. Also ein ganz anderer Ansatz und auch so ein bisschen dieses immer ein bisschen kritisch bleiben. Was will denn der gerade? Will der mich da einlullern, der Maler? Was will der darüber bringen? Das ist ja nicht nur Malerei, der will ja was damit ausdrücken. Und Jana durchschaut es halt gar nicht. Ja, was wollen die damit, wenn sie mich in ihren Buchclub reinlullern, wo die total schräges Zeug lesen? Was wollen die denn von mir? Ja, die wollen, dass du mit am AfD-Stand stehst. Die wollen, dass du mit Politik machst. Die wollen, dass du auf ihrer Seite bist. und eine von ihnen bist. Und das durchschaut sie gar nicht. Aber vielleicht bin ich da persönlich zu kritisch. Ich bin immer ganz schwierig, wenn Leute wollen, dass ich in ihren Club komme, dann bin ich immer erstmal so, ah, na, weiß nicht. Muss ich mich da festlegen? Aber Jana möchte sich gern festlegen. Die möchte jetzt mal irgendwie die Dinge anders machen. Aber trotzdem, das Buch hinterlässt irgendwie einen faden, faulen Nachgeschmack irgendwie. Das offene Ende habt ihr schon angesprochen. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Aber ich finde es alles ganz schwierig. Da wird so viel reingepackt. Die Charaktere bleiben irgendwie unscharf. Jana bleibt total unscharf. Ich habe das Gefühl, ich bin auch Jana gar nicht nahe gekommen. Ich weiß gar nicht, was sie bewegt, was sie antreibt, warum sie da jetzt so reinstrudelt, außer dass sie Caroline total interessant und attraktiv findet und will, dass sie ihre Freundin ist, weil sie so toll ist, weil sie Ähnlichkeiten konstruiert, weil sie eigentlich ein bisschen so einen Freundinnen-Crush hat. Aber sie sieht gar nicht. Sie sieht gar nicht den Rest und das finde ich irgendwie seltsam. Katrin.
Es werden halt auch so viele Themen angeschnitten und so viele Thesen so in den Raum gestellt, die dann gar nicht mehr weiter behandelt werden. Also ich habe auch noch eine kurze Lesestelle, die ist auf dem Kindle, deswegen weiß ich nicht genau, wie die Seitenzahlen sind. Da hat sie gerade erfahren, das Geschlecht von ihrem dritten Kind und es wird ein Junge. Und dann telefoniert sie mit Caroline und die sagt, also per Videotelefonat, das ist so schön, aber trotzdem auch so traurig. Die Welt ist heutzutage einfach auf Mädchen ausgerichtet. Ich spüre das bei Jonas und Paul, wie schwer es für die in der Schule ist. Und dann kommt erstmal Jana mit, Jana wusste nicht, was sie erwidern sollte. Und auf der nächsten Seite kommt dann, was genau meint Caro denn? Fragte Jana. Warum ist die Welt auf Mädchen ausgerichtet? Becky sah sie komisch an. Aber das ist doch ganz offensichtlich. Mädchen sind besser in der Schule, sie haben die besseren Jobs und alle Lehrerinnen sind Frauen. Und das war es dann irgendwie so ein bisschen mit diesem Thema. Das, ja, wurde dann so angesprochen. Sie macht sich keine weiteren Gedanken dazu danach, nach dem Absatz. Es ist eigentlich erledigt und das steht dann so im Raum. Ich finde das einfach ganz seltsam, diese Themen so zu behandeln und alles komplett offen zu lassen.
Seite 78 ist es. Vielen Dank, liebe Anja, die sich die Stelle auch markiert hatte. Und das ist, was auch diesen ganz komischen Nachgeschmack hinterlässt. Die Sachen, also ich mag es nicht, wenn alles so durcherklärt wird in Büchern, ja, muss nicht. Aber ich finde, bei solchen Thesen, die stehen zu lassen, dass manche Menschen die vielleicht aufnehmen, also das wird ja nicht gegengezeichnet, es wird auch nicht gegen erklärt, sondern es wird stehen gelassen. Und Hannah Lühmann ist durchaus ja auch eine zu kritisch zu sehende Autorin, die unter anderem bekannt ist für den Artikel 8 Punkte, in denen die Tradwives recht haben. Also, das ist so eine ganz komische Gemengelage. Da wären wir wieder bei, für wen ist das Buch eigentlich? Und das hat einen ganz, ganz seltsamen Nachgeschmack hinterlassen und eben viele Fragen. Anja.
Ja, ich finde gerade an dieser Stelle wird auch so deutlich, egal was unsere Meinung dazu ist, wir haben diese Idee ja jetzt im Kopf. So, also sie ist ja jetzt erstmal da, genauso wie mit dem Kita-frei erziehen, sind es ja Ideen, die erstmal da sind und bei denen man sich dann fragen muss, also wir haben sie im Kopf und vielleicht fragen wir uns ja dann doch das ein oder andere Mal. Oh Gott, mein Kind ist auch so lange im Kindergarten. Was bin ich eine furchtbare Mutter? Anstatt zu denken, okay, aber wenn ich dann Zeit mit meinem Kind verbringe, auch wenn das Kind im Kindergarten vorher und nachher war, die Zeit ist dann auch genutzt und ich muss das Kind nicht mit zum Einkaufen schleppen und das Kind muss nicht neben mir sitzen, während ich das Haus putze und so weiter und so weiter. Aber dieses Implantieren von unreflektierten Ideen finde ich ganz gefährlich.
Das ist ein bisschen so wie bei Jana, wenn sie den Account von Caroline anschaut und denkt, ach, so ein Auflauf mit Lachs könnte ich auch mal machen. Oder so ein Apfelkuchen. Ich könnte eigentlich auch viel öfter mal backen. Und sie fängt ja dann auch an, öfter zu backen und Sachen zu machen. Und da, wie gesagt, diesen Crush, das kann ich so gut verstehen. Jeder hatte das mal, dass man jemanden kennenlernt, eine andere Frau, eine andere Mutter und denkt, oh, mit der wäre ich gern befreundet. Die ist ja cool. Und man erkennt vielleicht Ähnlichkeiten. Bei den beiden ist es irgendwie die Lyrik, wo sie sich irgendwie sofort finden und erkennen und Ähnlichkeiten sehen. Aber die Vielschichtigkeit, von Caroline bleibt Jana total verborgen und sie ist eigentlich ein bisschen oberflächlich, unsere Jana. Anna.
Zu dem Implantieren von irgendwelchen Gedanken habe ich noch eine Stelle gefunden. Und zwar, es ist schon relativ gegen Ende, wo Freundinnen von Caroline sich unterhalten mit Jana und dann kommt Verena, heißt sie. Wusstest du, dass hochverarbeitetes Essen für 95% aller Zivilisationskrankheiten verantwortlich ist? Sagte Verena. Jana schüttelte den Kopf, das hatte sie nicht gewusst. Und dann geht es mit was ganz anderem weiter. Also sie denkt da gar nicht drüber nach, wo kommen diese Informationen her, hinterfragt es nicht, sie nimmt es einfach auf und lässt sich permanent mit irgendwelchen Informationen füttern, wo man nicht weiß, ist es jetzt wahr, ist es jetzt ausgedacht, auf welchen Erkenntnissen beruht es. Und das ist ja genau diese Technik, die angewandt wird, um Menschen von Dingen zu überzeugen. Dass ich einfach mit Zahlen um mich werfe, egal ob die jetzt faktenbasiert sind oder nicht, und dann damit einfach argumentiere. Und das ist ja genau das, was so Leute wie Maximilian Krah, Alice Weidel und sonstige auch tun. Die stellen einfach Dinge als Fakten in den Raum, am besten noch mit irgendwelchen Zahlen dazu. Und dann wird damit einfach argumentiert. Ich meine, andere können das genauso, nicht nur die AfD-Politiker, aber in dem Bereich ist es eben ganz besonders zu beobachten. Und das Einzige, was da kommt, ist ein, ich höre mir das an und entgegne nichts. Und das finde ich bei ihr echt problematisch, bei ihrer Person. Das ist der eine Punkt. Und der andere, jedes Mal, wenn es Unstimmigkeiten gibt in der Beziehung von den Freundinnen, von diesem Freundeskreis zu den Männern, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die durch die Männer verursacht sind, wo eigentlich man normalerweise sagen würde, da steht vielleicht eine Trennung im Raum, das ist nicht in Ordnung, wie der Mann sich verhalten hat, da kommt dann erstmal nur ein, naja, der hat es halt gemacht. Und die anderen gucken sich das nur an und dann wird nicht weiter drüber gesprochen. Und das Äußerste, was dann zum Schluss kommt, ist, ich finde das schwierig, ganz schwierig. Und damit ist das Thema beendet. Und dieses, ich finde das schwierig, ganz schwierig, ist auch das, was ich mir als Urteil über das Buch so zusammenfassen würde, weil da so viele Punkte einfach unwidersprochen hingestellt werden und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, wenn man das so. Man kann Dinge offen lassen, aber man kann nicht Dinge offen lassen, die faktisch einfach falsch sind oder fragwürdig sind.
Ja, vor allem finde ich spannend, was ihr auch in der Signalgruppe dazu noch geschrieben habt, dass man eben da so schnell dann reinrutscht, eben dann, wenn man nicht widerspricht oder weiter denkt. Und bei Jana, das ist ja ein Buch, ist Literatur. Also die Autorin hätte sie ja auch denken lassen können. Sie hätte uns an ihrem Denken teilhaben lassen können. Aber Jana denkt nicht darüber nach. Sie reflektiert nichts. Und ich fand noch ganz spannend von Nicola in unserer Gruppe, die geschrieben hat, dass sie am Anfang ihrer Instagram-Zeit mal in eine Freilehrer-Unschooling-Bubble gerutscht ist. Die rechts- oder religiös motivierten Varianten habe ich sofort gemieden. Von der Sorte kannte ich in meiner Kindheit schon mehr als genug. Aber es hat mich interessiert, was Leute sonst noch dazu bringt, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken oder aus der Schule rauszunehmen. Und siehe da, es gibt in dieser Strömung auch eine große Gruppe Eltern neurodivergenter Kinder, für die ja Schule oft besonders schwierig ist. Und ich hatte da schon eine Zeit lang eine ähnliche Faszination wie Jana mit Caroline, wobei mir aber andererseits auch schnell aufgefallen ist, dass ja jemand anders die Arbeit und zusätzliche Betreuungszeit übernehmen muss und dass in der Regel die Mütter das sind und das für uns so nicht praktikabel wäre. Und also Nicola hat nachgedacht, ne? Also man kann schon eine Weile das anschauen. Mein Gott, wir haben alle schon mal eine Weile irgendwie Treadwise-Accounts angeschaut und gedacht, guck mal. Bei der ist es so mühelos. Die hat da irgendwie noch ein Baby umgeschnallt und macht ein Sauerteigbrot und dann backt sie noch was und dann ist alles an einem Tag in dieser totalen coolen Farmküche. Wow, mega cool. Aber das ist eben alles nur Illusion. Erstens das und zweitens, ich kann mir das schon mal anschauen, aber die Frage ist, ob ich das dann als Vorbild nehmen möchte. Und wenn man diese Frauen in Amerika anschaut, ist das schon noch mal eine ganz krass andere Nummer als zur deutschen Hausfrau. Vielleicht ist die deutsche Hausfrau und die Tradwife doch ein bisschen weiter voneinander entfernt. Laura.
Was mir dazu gerade auch noch einfällt, zu diesem Aspekt von, man kann seine Figuren ja denken lassen. Wenn wir zum Beispiel auf Mareike Fallwickel gucken, in ihrem Roman Dunkelgrün, fast schwarz, da gibt es ja auch diese Faszination zwischen Müttern und auch diese Annäherung. Und die Protagonistin wird ja sehr intensiv dabei begleitet. Sie erklärt, wie sie sich fühlt, seitdem sie aufs Land gezogen ist. Sie erklärt ziemlich genau, was sie an dieser anderen Mutter irgendwie faszinierend findet. Diese Kommunikation, die die beiden am Anfang aufbauen auf dem Spielplatz, das ist alles so sehr transparent. Man kommt so rein und man kann so alles nachvollziehen. Und das bleibt bei Jana ja so vollkommen aus. Also wie gesagt, man ist irgendwie schon auch getrieben, weil man das Gefühl hat, vielleicht hoffentlich wird es noch irgendwie aufgelöst und man sucht nach dieser Lösung. Gleichzeitig ist man aber die ganze Zeit wirklich in dieser Problematik der Eindimensionalität, die man eben nicht weiter einordnen kann. Und die Figuren werden nicht tiefer geführt. Also wir kriegen keinen Erkenntnisprozess, wir haben keine Gedanken. Das Einzige, was wir erleben, ist, dass Jana scheinbar irgendwie verloren ist und eine Identifikationsfigur sucht, die sie dann meint, in Caroline und ihrem vermeintlich perfekten Leben irgendwie gefunden zu haben, das ja auch zu entgleisen scheint. Aber auch dazu können wir eigentlich nichts sagen, weil wir es am Ende des Tages alles nicht beurteilen können.
Ja, Kathi hat es auch noch mal ganz gut zusammengefasst in der Signalgruppe, weil sie heute leider nicht da sein kann. Liebe Grüße, Kathi. Das Buch hat bei mir genau dieses Unwohlsein ausgelöst, aber nicht konsequent genug zugespitzt. Mir fehlte stellenweise eine klarere kritische Haltung und ein mutigeres Benennen dessen, was hier mitschwingt. Trotzdem funktioniert es auf einer anderen Ebene. Es zeigt sehr nachvollziehbar, warum diese scheinbar idyllische Häuslichkeit gerade für erschöpfte Mütter verführerisch sein kann. Als kurzfristige Fantasie eines Rückzugs kann ich es nachvollziehen, als tragfähigen Lebensentwurf absolut nicht. Also im Prinzip ist der ganze Roman ein bisschen wie so ein Instagram-Profil, dem man eine Zeit lang folgt und denkt, boah, voll schön. Guck mal, so Rüschenkleider, ob mir das auch stehen würde, ist eigentlich ganz süß, oder? So ein bisschen Little House on the Prairie. Unsere kleine Farm hieß das früher. So ein bisschen mit Schleifchen und die Kinder haben alle hübsche Klamotten an und dann lasse ich denen allen Bad ein und so und es wird total knuffelig und dann essen wir Muffins und dann gehen wir alle schlafen. Wie schön, 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 alle harmonisch. Keiner streitet. Aber das schaut man sich eine Weile an, aber ganz ehrlich, dann entfolge ich auch wieder, weil A ist langweilig und B kommt da jetzt noch was und C möchte ich es auch nicht nachbacken. Und irgendwie bleibt es da auch so. Jutta.
Ja, man kann Figuren auch denken lassen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Punkt. Also ich finde, also wenn ich das Buch jetzt nur so gelesen hätte und dann so alleine damit geblieben wäre, das finde ich nicht gut. Weil klar denke ich dann so ein bisschen dran rum, aber ich finde es jetzt irre gut, sich darüber auszutauschen, ne? Dass man eben auch nicht aus Versehen doch irgendwie das Falsche mitnimmt und das als Werbung für Tradwives ansieht und dann mal denkt, ach, na ja, folge ich da auch mal wieder so einer. Also das ist zu unkritisch, weil man muss es ja auch nicht sein. Ich meine, die Jana kann ja so dumm sein, wie die Autorin möchte, dass sie ist, aber es ist tatsächlich ja gefährlich, wenn da so Punkte unwidersprochen stehen, wenn gar nichts aufgelöst wird und wenn jemand sich dann eben nicht drüber unterhält und austauscht und vielleicht wirklich sowas mitnimmt und vielleicht auch nicht unseren Podcast vorgehört und den Kritik dann dran und das dann einfach so hängen bleibt. Also von dem her ist es schon schwierig, das einfach so zu schreiben dann.
Ja, ich bin da ganz bei dir und du hast auch einige Lacher ausgelöst gerade mit, sie kann so dumm sein, wie die Autorin es möchte. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Schlusswort, weil genau so ist es. Aber ich finde, es sind Zeiten, in denen man sowas eben vielleicht nicht unkritisch publizieren sollte, weil wir viele Menschen haben, die sich da sehr angezogen fühlen, die einfachen Wahrheiten und die schnellen Wahrheiten gerade brauchen, weil sie erschöpft sind. Da hat Kathi vielleicht total recht. Und wir sind alle ziemlich erschöpft. Und wie gesagt, Ich schmeiß hin und werd Prinzessin ist jetzt, ich schmeiß hin und werd Treadwife. Dann mach halt du das mit dem Arbeiten und ich mach den Rest. Was mich da viel neugieriger machen würde, wäre, kann man feministisch Hausfrau sein? Wie sieht das aus? Da hätte ich gerne ein Buch. Wenn jemand ein Buch kennt über feministisches Hausfrau sein, das fände ich großartig. Antikapitalistisch und anarchisch vielleicht noch, weil das ist ja der Gegenentwurf. Also im Prinzip darfst du auch zu Hause bleiben. Jana kriegt das dritte Kind. Niemand und nichts außer das kapitalistische System zwingt sie, in Lohnarbeit zu gehen. Ihr Mann verdient Geld. Die Frage ist, okay, können die den Kredit damit abzahlen? Wollen sie den Kredit damit abzahlen? Gibt es da Optionen? Aber dass sie arbeiten muss, sagt niemand. Mit drei Kindern ist man, was die Care-Arbeit angeht, völlig ausgelastet. Aber das wird in diesem Roman auch nicht erzählt, die Geschichte, dass Care-Arbeit auch Arbeit ist, sondern das wird ja so erzählt, als es ist besser für das Kind und es ist ja auch total schön und man verpasst ja auch nichts im Beruf, wenn man so schöne Dinge erlebt zu Hause. Anja, hast du ein Buch über feministische Hausfrauentätigkeiten?
Nee, aber ich musste so ein bisschen an so Aussteigergeschichten denken, so Selbstversorger irgendwo auf dem Land. Da, wenn dann beide am Selbstversorgertum arbeiten oder so Nebenerwerbslandwirtschaften, da kann ich mir das schon ein bisschen vorstellen. Aber ich glaube, es ist halt wenig Glanz und Glamour, sondern mehr Kuchen und Kuhscheiße. Weiß ich nicht, aber was mich an der Treadwife-Idee jenseits von Aufteilung in Erwerbs- und Care-Arbeit so massiv stört, ist eben auch diese Unterordnung, also diese Hierarchie im Beziehungsgefüge. Und das wird ja schon immer wieder betont. Und ich, also könnte mir auch an irgendeiner Stelle vorstellen, dass jetzt Diana, die ja, wie gesagt, als Figur so mittelprächtig funktioniert, aber eben irgendwie diese Lethargie und Passivität hat, dass der das ja entgegenkommt, sich unterzuordnen, vermeintlich, um eben keine Entscheidungen treffen zu können, frei nach Kant. Es ist zu so bequem, unmündig zu sein. Und dann ist das ja aber auch was, was Noah definitiv nicht mitgeht, weil das ja auch offensichtlich nicht seine Idee von Beziehung ist.
Ja, wobei bei diesen Aussteigern, da müsst ihr wieder aufpassen. Ich habe da einen ganz geilen Podcast gehört. Ich verlinke den mal in den Shownotes für ein bisschen snackable Content. Seelenfänger, da gibt es eine Staffel zum Anastasia-Kult. Und da wären wir wieder übrigens wieder ganz schnell bei den Rechtsschwurblern. Als ich das gehört habe, dachte ich so, holy camoly, das ist auch nochmal ein Abgrund, der sich da auftut. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Seelenfänger zum Anastasia-Kult. Da denkst du auch so, Mensch, der nette Ökobauer von nebenan, vielleicht ist er gar nicht so harmlos, wie ich mir das vorstelle. Und die unterwandern wirklich ganze Siedlungen in Ostdeutschland und auch in Süddeutschland und wahrscheinlich in ganz Deutschland gerade. Da gibt es so ein Ideal, dass jeder einen Hektar Land selbst bewirtschaften soll. Und also die sind inzwischen schon relativ verbreitet und ganz nah am rechten Spektrum. Weirde Geschichte auch, also sehr spannend, sich das mal anzuhören, wenn man Storytelling-Podcasts mag und nicht so Laberababer-Podcasts, wie wir es sind. Ja, Heimat von Hanna Lühmann, erschienen bei Hansa Blau. Ein Roman. Daniela Dröscher hat geschrieben, Hanna Lühmanns Treadwife-Roman ist so gruselig und faszinierend, dass man mit dem Lesen nicht aufhören kann. Das stimmt allerdings. Also gelesen habe ich den wirklich in einem Wutsch. Anja schüttelt mit dem Kopf. Nein, ihr war das alles zu wabbelig mit der Story und wir kennen Anja inzwischen. Anja ist da literarisch, braucht die ein bisschen ordentlich Futter auch, dass es handwerklich auch gut ist. Dafür lieben wir Anja. Aber so, wenn man so ein Buch wegsnacken will, da kann man das schon lesen. Aber es ist, wie gesagt, das ganze Buch und auch die Story ist ein bisschen wie einem Instagram-Account folgen, wo man am Ende auch nicht genau weiß, was da jetzt so, ob der ein Ziel hat oder ob das einfach nur am Ende auf einen Rabattcode rausläuft. Und ja, so ist das Buch. Man kann es lesen, aber ich glaube, wir haben es kritisch betrachtet, so wie wir es auch empfunden haben, ist kein schlechtes Buch, aber kein Thema, was nicht irgendwie auch schwierig ist. So können wir es vielleicht stehen lassen. Seid ihr mir da mit mir d'accord? Ja, Anna so, alle so, ja. Anna fand es nicht so gut. Katrin findet es ganz gut so. Die meisten fanden das Buch so okay. Wir sind mal gespannt, wie die nächsten Bücher sind. Also das Dezemberbuch ist auf jeden Fall ein ganz schöner Knaller, das mir sehr nah noch gegangen ist. Und ich freue mich jetzt schon, mit euch darüber zu sprechen.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von allen Unterstützenden, die den Podcast, die Leserinnen, auf Steady unterstützen. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Wenn du auch dabei sein möchtest, dann wirst du auch hier genannt in Kürze. Und wenn du Teil des Buchclubs von die Leserinnen bist, dann kannst du sogar Teil des Podcasts werden. Herzlichen Dank an Barbis aus Österreich, Wiebke aus Gevelsberg, Silja aus Marbach, Nicola aus Heidelberg, Inga aus Bad Hersfeld, Valerie aus Zürich in der Schweiz, Berit aus Deutschland, Patricia aus Berlin, Lisa aus Marbach, Katrin aus Wildeshausen, Katrin aus Eichstätt, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Nicole aus Wien in Österreich, Anja aus Norderstedt, Michelle aus Bielefeld, Laura aus Hahn, Nevenka aus Deutschland, Anna aus Sulzbach am Main, Sabine aus Köln, Claudia aus Marbach, Daniela von der Insel Bolsøya in Norwegen, Marisol aus Paderborn, Anna Maria aus Wiesbaden, Annette aus Felgentreu, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Elfi aus Marbach, Karin aus Lehrte, Jutta aus Friedberg in Bayern, Karl aus Wien in Österreich, Monika aus Marbach, Jan aus Deutschland, Corinna aus Kornwestheim, Anna aus Marbach, Sandra aus Bielefeld und Ingeborg aus Siegen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.